Immer wieder mal werde ich gefragt, wie ich eigentlich zum Systemischen gekommen bin. Und immer wieder werde ich gefragt, warum ich mich so intensiv mit der Systemtheorie beschäftige, das heißt mit den theoretischen Grundlagen des Systemischen. Und genau darauf möchte ich in der heutigen Episode mal etwas persönlichere Antwort geben, also etwas darüber plaudern, wie ich zum Systemischen gekommen bin und warum es sich für mich als sinnvoll herausgestellt hat, mit der Systemtheorie zu arbeiten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln, heute mal mit einer etwas erzählten Episode von mir. Los ging das Ganze mit einem Restrukturierungsprojekt bei einem großen deutschen Konzern. Ich hatte als Unternehmensberater das Mandat, dort eine technische Abteilung zu reorganisieren. Und nun bin ich gelernter Ingenieur, musst du wissen, und habe mit Elektrotechnik und Elektronik zu tun. Und wenn man ein Ingenieur ist und wenn man mit Elektrotechnik und Elektronik zu tun hat, dann gibt es eigentlich nur zwei Zustände bei einer Maschine oder bei einer Anlage, die man konzipiert, entwickelt, baut, wartet, was auch immer. Sie funktioniert, 1, oder sie funktioniert nicht, 0. 1 und 0, so kann man die Welt sehen. Und wenn die Maschine nicht funktioniert, also 0, dann hat der Ingenieur Handwerkszeug gelernt, das Ganze auf 1 zu bringen. Das heißt also, wie bekomme ich es hin, dass diese Maschine überhaupt funktioniert oder wieder funktioniert? Ja, wenn ich Planer und Konstrukteur bin, dann muss ich sie so konstruieren, dass sie überhaupt das erste Mal funktioniert. Und wenn ich in der Instandhaltung und im Projekt tätig bin, dann muss ich dafür sorgen, dass die Maschine auch weiterhin funktioniert. Und wenn sie mal kaputt ist, dass sie wieder funktioniert. Immer 1 funktioniert, 0 funktioniert nicht. Tatsächlich habe ich diese Art von Denken geliebt und ich liebe sie heute noch. Ich habe Ingenieurwesen studiert und ich habe viele Jahre als beratender Ingenieur gearbeitet. Also das Engineering ist schon ein großer Teil meiner Sozialisierung. 1 funktioniert, 0 funktioniert nicht. Vor vielen Jahren hatte ich nun dieses Restrukturierungsprojekt zu begleiten, hatte das Mandat dazu und dann haben wir eine Reihe von Maßnahmen entwickelt, die dazu beitragen sollen, diesen sehr defizitären Bereich im Unternehmen wieder profitabel zu gestalten. Wenn ich mich recht erinnere, waren es ca. 15 Arbeitspakete, die wir erarbeitet haben und die zur Restrukturierung dieses Bereiches dienen sollten. Und dann wurden diese in den 15 Paketen umgesetzten Maßnahmen mehr oder weniger intensiv im Tagesgeschäft angewendet und tatsächlich gab es dann auch den Turnaround. Nichtsdestotrotz habe ich für mich eine kleine Fehlerbetrachtung durchgeführt und habe mir die Frage gestellt, warum wurden von diesen 15 Maßnahmenpaketen einige komplett umgesetzt, vielleicht sogar übererfüllt, andere, naja, so lala, und einige wurden auch mehr oder weniger gar nicht oder nur mit großen Widerständen und Widerwillen umgesetzt. Das heißt, der Wirkungsgrad, wie das ja ein typischer Ingenieurbegriff, war nicht bei allen Paketen gleich und im Gesamtprojekt natürlich auch nicht 100%. Das heißt, wenn nicht alle Maßnahmenpakete 1 und nicht 0 waren, dann kann das Gesamtprojekt natürlich auch nicht 1 und muss auch ein Stückchen 0 dabei gehabt haben. Darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Das heißt, das ein oder andere Arbeitspaket hatte 100%, eins hatte vielleicht sogar 120%, hat sich noch besser entwickelt, als wir konzipiert haben. Einige Arbeitspakete hatten vielleicht nur 60% Performance oder Wirkungsgrad. Also du siehst schon, meine Engineering-Begriffe haben es da in dieses Projekt hineingeschafft, in dieses Restrukturierungsprojekt hineingeschafft. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, dass meine Ingenieurmetaphern im sozialen System nicht so hilfreich sind. Also warum haben die nicht alle gleich performt? Warum wird der Wirkungsgrad verschieden? Und mit diesen Überlegungen ging ich zu dem Manager, der mich damals mit diesem Projekt beauftragt hat. Wir haben so einen Lessons Learned gemacht. Ich habe gesagt, Mensch, ich wundere mich, dass wir in dem Projekt keine 100% erreicht haben. Und warum haben wir in dem einen Teilprojekt ja 100% erreicht und im anderen vielleicht nur 60? Und der Manager lachte und sagte, Herr Rössel, ja, damals waren wir noch per Sie, Herr Rössel, das, was wir hier erreicht haben, ist wunderbar gelaufen. Wir haben weitestgehend die Maßnahmen umgesetzt und wenn man dann 70-80% erreicht hat, kann man mit dieser Art von Erfolg sehr zufrieden sein. Aha, mein erstes Learning, 70-80% bei einem Projekt sozialer Veränderung, bei einem Social Change könnte man sagen, ist erfolgreich, Ihr erinnert euch, bei einem Ingenieur gibt es nur 1 und 0, 100% oder nicht. Das heißt, ein erstes kleines Learning. Und klar, es liegt ja völlig auf der Hand, denn mir leuchtet da dann auch sofort ein, die Menschen, die hier ein anderes Verhalten einüben mussten im Rahmen dieser Restrukturierung dieses Bereiches, sind keine Maschinen, sind keine Zahnräder. Heiko, dachte ich mir, beginne diese Maschinenmetapher langsam zu vergessen. Ja, du hast nicht mit einem Getriebe zu tun, in dem Sand drin ist, oder mit einem Uhrwerk, was nicht richtig aufgezogen ist, sondern es sind Menschen und keine Zahnräder. Es sind nicht triviale Maschinen, wie es Heinz von Förster so schön sagen würde, und eben keine trivialen Maschinen. Nun, die erste Erkenntnis, die zweite Erkenntnis in diesem Meeting, und das war tatsächlich ein bisschen so meine Initiale für das ganze systemische Denken. Die zweite Erkenntnis, wie kann man den Wirkungsgrad dennoch erhöhen? Du merkst schon, so ganz auf Anhieb konnte ich mich von meinen Ingenieurideen nicht lösen. Es kam immer noch der Wirkungsgrad vor. Wie kann ich den Wirkungsgrad von vielleicht 70% Veränderungserfolg, wenn sich das überhaupt messen lassen sollte, auf zum Beispiel 80 oder 90% erhöhen? Oder mit anderen Worten, wie kann ich das soziale System, welches sich hier verändern möchte, noch besser erreichen, noch besser motivieren, noch besser mitnehmen, die Maßnahmen, die notwendig sind, auch umzusetzen? Mit dieser Frage bin ich nach Hause gegangen. Tja, ich habe sie nicht geklärt. Sie stand im Raum. Und dann eine völlig andere Episode, also ein Schnitt, eine zweite Geschichte. Ich hatte ein Kundenprojekt und im Rahmen dieses Projektes wurde eine große technische Anlage eingeführt. Hunderte Menschen haben in diesem Projekt gearbeitet und haben dieses technische System bei meinem Kunden installiert. Ich war bei meinem Kunden als beratender Ingenieur beteiligt, habe dieses Projekt strukturell und auch technisch begleitet, auf der Kundenseite sozusagen. Und der Lieferant hat eine komplexe technische Anlage aufgebaut und dann wollte er diese technische komplexe Anlage übergeben und sie wurde auch betrieben durch den Lieferant. Also es war nicht nur eine Maschine, es waren auch Menschen, die mitgewirkt haben und so gab es zahlreiche Schnittstellen zwischen Menschen meines Kundensystems und Menschen des Lieferantensystems. Und es stellte sich heraus, dass sowohl das technische Konstrukt knirschte, aber auch die menschlichen Schnittstellen nicht so sauber funktionierten. Ich kann mich an verschiedene Fälle erinnern, die ich hier gar nicht im Detail darlegen möchte, aber du kannst es dir vielleicht vorstellen. Die Kundenorganisation, die ich vertreten habe, hat immer neue Mängel identifiziert, hat gesagt, ja, hier muss die technische Anlage nachgearbeitet werden, da stimmen gewisse Toleranzen nicht, die Performance der Maschinen ist nicht gut genug und sowas. Und hier hat der Support-Einsatz nicht gut geklappt, hier war an der Hotline nicht die notwendige Qualifikation vorhanden, hier war die Dokumentation der technischen Anlage nicht gut genug, also diese Dinge wurden auch immer wieder bemängelt. Wir haben dann riesenlange Mängellisten aufgeschrieben in unseren Projektshowfixen, was alles nicht geklappt hat. Und dann haben wir in jedem Showfix die alten Punkte wieder aufgelegt, haben gesagt, okay, hier haben wir aufgeschrieben, was nicht geklappt hat. Welche Maßnahme wurde durchgeführt, um den Mangel zu beseitigen? Wer hat es gemacht? Bis wann wurde das gemacht? Hatte das den gewünschten Erfolg? Und so weiter. Und dann passierten paradoxe Dinge. Beispielsweise hat man ein Topic erledigt, hat es also sozusagen auf Häkchen draufgesetzt und hat zwei neue Mängel wiederum festgestellt und hat zwei neue Zeilen in der Tabelle aufgemacht. Das hat natürlich dann die Konsequenz gehabt, dass diese Tabelle immer länger geworden ist und die Mängel immer kleingliedriger, immer mehr wurden. Ein Desaster. Denn das Projekt muss ja abgeschlossen werden, aber der Weg dorthin erschien uns immer länger und die Distanz zum Ziel wurde immer größer, je länger diese Excel-Tabelle wurde, in der die Mängel aufgeführt wurden. Die Mängelliste, wie es so schön heißt. Eine riesenlange Mängelliste hat zu großem persönlichen Unmut geführt. Das heißt, das Projektteam meines Kunden, der auftraggebenden Firma, war sauer auf den Lieferant. Der Lieferant war sauer auf den Auftraggeber, vielleicht auch auf mich. Und so hatten wir hier zwei Fronten, ja, man hat sich dann auch schon, naja, ich würde mal sagen, ein Stück weit bekriegt. Der Projektleiter meiner Kundenorganisation hat das erkannt und hat gesagt, Leute, so kann das nicht weitergehen. Wir müssen hier eine Lösung hinbekommen und ich weiß nicht mehr wie. Wie schaffen wir es, diese riesenlange Mängelliste abzuarbeiten, um endlich dem Ziel des Projektabschlusses näher zu kommen? So weit, so gut. Mir kam dann ein systemischer Coach in den Sinn. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo ich ihn herkannte. Ich hatte ihn mal auf einem Seminar kennengelernt. Das war gar kein systemisches Seminar. Es war ein Führungsseminar. Aber der Mensch hat mich beeindruckt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht mal so ganz genau, was systemisch ist und was systemisches Coaching bedeutet. Ich habe ihn angerufen und habe gesagt, wir haben hier ein Problem. Ich habe es ihm geschildert, so wie ich es dir gerade geschildert habe, und habe gefragt, ob er uns da weiterhelfen könnte. Und er sagte, ja, können wir machen. Er hat ein Angebot gemacht, er wurde beauftragt, wir haben uns getroffen, 2, 3 Vertreter der Kundenorganisation, ich durfte dabei sein und dieser systemische Coach. Die Gegenseite, der Lieferant, war nicht dabei. Also nur die Kundenorganisation, der Coach und ich waren dabei und haben über dieses Problem des nicht endenden Projektes gesprochen. Dass du das etwas einsortieren kannst, bei dem Projekt ging es um viele Millionen und der Streit dauerte Monate. Monate. Er drohte so sehr zu eskalieren, dass der Lieferant schon drohte, die Zusammenarbeit einzustellen, seinen Kram wieder abzubauen und wieder zu gehen. Ja? Also das heißt, eine extrem verfahrene Situation und es ging um Millionen. Wir trafen uns, weiß ich noch heute, in einem netten Gasthaus, schilderten dem Coach diese Situation. Er hörte sich das alles an, stellte immer wieder ein paar Fragen und er stellte vor allen Dingen gar keine Fragen zu unserer Mängelliste. Er stellte Fragen zu den sozialen Systemen, zu den Rollen, zu den Erwartungen, die die anderen haben und die wir haben und so weiter und so fort. Und auf einmal lag die Lösung auf dem Tisch, auf der Hand. Und ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ob der systemische Coach einen Impuls gesetzt hat, eine Intervention hatte oder mein Kunde von alleine auf den Gedanke gekommen ist. Und der Gedanke war ein Rollenkonflikt. Denn mein Kunde war nicht nur der Projektleiter, der für die Abnahme dieses Projektes in letzter Konsequenz verantwortlich war. Also er war für dieses Projekt verantwortlich auf Kundenseite und musste dafür sorgen, dass dieses Projekt erfolgreich durchgeführt wurde. Er war der, der die Unterschrift unter das finale Abnahmeprotokoll setzen musste. Jetzt ist das Projekt zu Ende. Das war seine Rolle. Aber er hatte auch eine zweite Rolle. Er war in der Linienorganisation die Instanz, die das Ergebnis dieses Projektes übernimmt. Das ist nochmal ganz wichtig vom Verständnis her. Mein Kunde hatte eine Doppelrolle. Er war einerseits für das Projekt einer neuen technischen Anlage verantwortlich, aber später im Linienbetrieb war er für den Betrieb dieser Anlage auch verantwortlich. Und nun sagte der Coach, wissen Sie, lieber Mensch mit den 2 Rollen, Sie können das Projekt überhaupt nicht abschließen, weil Sie die ganze Zeit in der Rolle der Linienorganisation denken und sagen, ich möchte ein absolut fehlerfreies Projekt übernehmen. In dieser Rolle können Sie die Unterschrift niemals unter dem Projektabschluss setzen, von der Logik her schon nicht, weil es natürlich immer einen Mangel geben wird, den die Linienorganisation nicht tolerieren möchte. Das ist die eine Geschichte. Und dadurch verhindern Sie selber den Abschluss des Projektes. Das ist dem Kunde, dem Manager, wie Schuppen von den Augen gefallen. Und wisst ihr, was passierte? Das Projekt war erfolgreich beendet. Die Mängelliste wurde in die Linienorganisation übernommen. Man hat das so peu à peu im Betrieb aufbereitet. Man hat das Abnahmeprotokoll unterschrieben und die Eskalation war gelöst. Was habe ich gelernt? Die Eskalation war nicht technisch zu lösen, die Eskalation war nicht mit einer Mängelliste zu lösen, die Eskalation war nicht mit Penale und Vertragsstrafe zu lösen. Das Problem wurde gelöst, weil der Kunde in dem Fall, der Manager selber erkannt hat, dass sein Rollenkonflikt dazu geführt hat, dass es das Problem gegeben hat und ich muss sagen, er hatte die Größe und den Weitblick, das zu erkennen und zu lösen. Er war die Lösung, denn er war auch das Problem und wunderbar, das Thema war vom Tisch. Dieses Meeting mit dem systemischen Coach hat ungefähr 2 Stunden gedauert. Das heißt, wir haben um ein Millionenprojekt gerungen, wir haben monatelang gekämpft, wir haben viele Dutzende Personentage in diesen Eskalationsmeetings verbracht und uns alle schöne Lebenszeit damit genommen, wenn man so möchte. Der systemische Coach hat dem Kunde in dem Falle an einem Vormittag das Handwerkszeug gegeben, sein Problem zu erkennen, seine Lösung dafür zu erkennen und diese Lösung innerhalb von wenigen Tagen umzusetzen und damit das Problem endgültig aufzulösen. Wie genial! So, du kannst dir schon vorstellen, dass diese beiden Dinge bei mir dazu beigetragen haben, dass ich das Systemische großartig fand. Da scheint ja ein richtig fetter Hebel zu liegen. Du kannst dich daran erinnern, im Teil 1 meiner Geschichte, die ich heute mit dir geteilt habe, habe ich ein Problem in den Raum gestellt, ohne die Lösung zu wissen. Das heißt, wie kann ich den Wirkungsgrad von Restrukturierungsprojekten oder Change-Projekten erhöhen? Und nun habe ich durch Beobachtung dieser Episode einen möglichen Hebel identifiziert. Und den wollte ich nun nutzen. Motiviert durch diese beiden Erkenntnisse und noch ein paar mehr, ich möchte heute nicht zu viele Geschichten in diesem Podcast teilen, dass er nicht zu lang dauert. Diese beiden Geschichten haben dazu beigetragen, dass ich mich zu einer systemischen Ausbildung angemeldet habe. Ich habe dann also 2 Jahre lang systemische Organisationsentwicklung gelernt. Also die Denkart, die Methodensets, das Miteinander, die soziale Dimension richtig zu beleuchten, alles das, was dazugehört, habe ich gelernt. Und das war großartig, mit einer großartigen Gruppe, mit großartigen Mitstreitern und auch sehr guten Lehrerinnen und Lehrern konnte ich mich so in die systemische Welt hineinarbeiten und wirksame Methoden erlernen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dann noch eine Prüfung bei der Deutschen Gesellschaft für Systemische und Familientherapie, DGSF, abgelegt und bin jetzt zertifizierter systemischer Organisationsentwickler dadurch. Aber das hat mir nicht gereicht, denn diese systemische Ausbildung hat viele Methoden gelehrt, hat mir gezeigt, was gut funktioniert. Aber sie hat nicht aufgezeigt, warum das so ist. Und nun bin ich ja vielleicht doch noch ein bisschen Ingenieur, um die Brücke zum Anfang dieser Episode wieder zu schlagen und wollte wissen, warum ist das so? Wie funktioniert das? Oder warum kann man diese Effekte überhaupt beobachten? Warum funktionieren diese Aufstellungen? Warum funktioniert das Tetralemma? Warum funktionieren systemische Fragen? Warum funktioniert die Timeline-Methode? Und so weiter und so fort. Und so habe ich begonnen, mir systemische Literatur zu besorgen und in den Klassikern des Systemischen zu lesen. In meinem Fall tatsächlich viel Niklas Luhmann, der wiederum auf viele andere Quellen verweist. Das ist für mich sehr wertvoll, da brauche ich die anderen Bücher nicht alle zu lesen. Aber auch Paul Watzlawick und Heinz von Förster und Ernst von Glasersfeld, Maturana und Varela oder auch Steve DeChaser und sehr viele andere Protagonisten, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, habe ich gelesen und studiert und habe mein Fundament sozusagen gebaut, auf dem dann die Methoden stehen. Wenn man es ein bisschen so metaphorisch sagt, habe ich meiner systemischen Ausbildung die Stockwerke gelernt, also das, was draufsteht auf dem Fundament. Das Fundament kam tatsächlich etwas schwach dabei weg in dieser Ausbildung. Das Fundament habe ich dann selber drunter gezogen, könnte man sagen. Und dadurch habe ich das Ganze sehr viel solider für mich hinstellen können. Heute glaube ich, dass ich auch verstehen kann, warum die ein oder andere Methode funktioniert, kann aber auch auf dem Fundament der theoretischen Basics eigene Methoden entwickeln oder aus verschiedenen Methoden ein neues Methoden-Cuvée für mich entwickeln. Und ab und zu mal gibt es auch gar keine Methode für eine spezielle Aufgabenstellung. Und dann helfen mir auch die theoretischen Erkenntnisse, etwas zu machen, was ich in diesem Augenblick aus den theoretischen Basics heraus für angemessen erachte. Also das heißt, da arbeite ich direkt auf dem Fundament, um in meiner Metapher zu bleiben. Und so habe ich durch die Beschäftigung mit der Theorie das Fundament gestärkt, habe auch immer noch die ein oder andere Methode dazu gelernt und baue so mein systemisches Gebäude Step by Step. Und das Ganze entspricht einerseits meiner Ingenieurvergangenheit. Ich möchte schon gern wissen, warum es funktioniert und wie es funktioniert. Das ist sozusagen das Fundament. Und die Methoden, die ich dann lerne und anwenden kann, die mir auch sehr viel Freude machen, die stehen dann auf diesem soliden Fundament. Und ja, um es mir leichter zu machen und auch um dir einen kleinen Mehrwert zu geben, mache ich aus dem, was ich lese, gerne einen Podcast. Und wenn ich ehrlich sein soll, hoffe ich, dass er dir gefällt. Aber auch ich lerne jedes Mal etwas dazu, denn durch das Aufbereiten des von mir Gelesenen im Podcast bin ich ja gezwungen, das nochmal zu durchdenken, in eine gewisse Struktur zu bekommen, mit praktischen Beispielen zu versehen, sodass ich in den kleinen, ja, akustischen Sequenzen, die ich für dich aufbereite, in kurzer Zeit möglichst geballt auch einen Mehrwert für dich liefern kann. Das ist mein Anspruch bisher und soll auch mein Anspruch für die Zukunft sein. Und ich hoffe, dass ich dir mit meiner kleinen Geschichte heute zeigen kann, wie wertvoll es sein kann, sich mit Systemtheorie, aber auch mit dem systemischen Denken und Handeln im Allgemeinen zu beschäftigen. Dabei wünsche ich auch dir sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig. Unternehme was, dein Heiko.